Willkommen zu Tante Sophie und die Kunst des Stiftelns, Folge 4 von Walters Podcasts, bevor ich es vergesse. Ich wünsche euch viel, zum Teil etwas skurrilen Spaß beim Zuhören. Die Folge startet jetzt.
Eine sehr wichtige Person in meiner Kindheit war meine Großtante Sophie. Sie war für mich, nach meiner Mama natürlich, der liebste Mensch auf der ganzen weiten Welt. Sie hatte einfach für jeden und alles Verständnis. Ich durfte ihr Hochzeitskleid und ihr rotes Ballkleid tragen, durfte bei ihr mit Freunden Theaterinszenierungen aufführen oder auch vor ihrer Wohnung für die Nachbarn eine Kasperltheateraufführung geben. Ich durfte bei ihr kochen, in der Küche Feuer machen, Bonbons aus Zucker und Dosenmilch herstellen und einfach ein glücklicher Junge sein. Tante Sophie war eine Wucht. Nicht wuchtig im Sinne von groß oder kräftig, im Gegenteil, Sophie war klein, etwas gebückt und schmächtig, hatte aber eine riesengroße und wuchtige Seele.
Walter, wenn du heute an Tante Sophie denkst, was ist das Erste, was dir einfällt, das dir als Kind das Gefühl gab, hier darf ich einfach ich sein?
Da gibt es nichts Bestimmtes. Das Gefühl, dass ich bei Tante Sophie ich sein durfte, entwickelte sich von alleine, ohne konkreten Anlass oder ohne eine konkrete Situation. Tante Sophie an sich stand für diese Empfindung.
Stifteln und der Geruch von Leim.
Tante Sophie und Onkel Wilhelm machten damals Heimarbeit für die örtliche Bürstenfabrik. Wir nannten das Stifteln. Stifteln bedeutete, dass Sophie und Wilhelm kleine Metallstifte in vorkonfektionierte, rot-orangene, ovale Gummiteile, die vorgelocht waren, steckten. Waren dann alle Löcher bis auf das etwas größere Luftloch in der Mitte des Ovals mit Metallstiften bestückt, wurde auf die Seite mit den Stiftköpfen ein ebenfalls vorkonfektioniertes, gleichgeformtes Stück Leinen geklebt, damit die Stahlstifte fixiert waren. Dazu wurde das gestiftelte Teil mit den Stahlstiften voraus auf eine Art Bürste gesteckt und die Seite mit den Stiftköpfen wurde mit Leim bestrichen, bevor dann das Leinenstück draufgelegt wurde. Ich erinnere mich gut an die großen Metalleimer mit dem Leim, den dazugehörigen runden Deckel mit Spange, beides immer mit etwas eingetrocknetem Leim besudelt und ganz besonders an den Geruch des Leims, der mir immer etwas zu Kopfe stieg und einem leicht benebelt fühlen ließ. Beim Stifteln durfte ich helfen, aber ich war viel zu schusselig und schnell verlor ich die Lust daran.
Dieser Geruch des Leimes, riechst du ihn heute noch manchmal in Erinnerung? Und hast du je herausgefunden, warum Tante Sophie ausgerechnet diesen Job gemacht hat?
Ja, wenn ich an Tante Sophie denke, wie sie mit Onkel Wilhelm in ihrer Küche sitzt und stiftelt, habe ich sofort den Leimgeruch im Kopf. Er löst eine Art von Vertrautheitsgefühl aus. Warum stifteln? Zum einen war die Auswahl an Heimarbeit in Bärfelden bestimmt sehr überschaubar und zum anderen war es eine Tätigkeit, die nicht viel Geschick verlangte und auch in der Ausführung vom zeitlichen Einsatz her gesehen flexibel war. Allerdings benötigte es einiges an Platz in der Wohnung.
Lockeneisen und Gewitter.
Was ich bei oder genauer gesagt an Tante Sophie auch machen durfte, war mit ihrem alten Lockeneisen ihre wenigen dünnen, mit grau durchzogenen Haaren Locken zu machen. Die Lockeneisen wurden vorher im oder auf dem Herd erhitzt und ich verbrannte mir oft die Finger oder Tante Sophie Haare oder auch ihre Stirn. Sie war immer für alles zu haben und war sich für nichts zu schade. Tante Sophie arbeitete früher als Kammerzofe im Schloss des Grafen Erbach und erzählte mir gerne Schauergeschichten aus dieser Zeit. Bei Gewitter, die es in meiner Kindheit des Öfteren gab, zumindest habe ich so das Gefühl, erzählte sie mir auch oft schlimme Geschichten von brennenden Häusern, in denen alles zurückgelassen werden musste und dergleichen. Ganz besonders gerne rezitierte sie das Gedicht »Gewitter« von Gustav Schwab. Urahne, Großmutter, Mutter und Kind in dumpfer Stube beisammen sind. Es spiele das Kind, die Mutter sich schmückt, Großmutter spinnet, Urahne gebückt, sitzt hinter dem Ofen im Pfühl, wie wehen die Lüfte so schwül. Das Kind spricht, morgen ist's Feiertag, wie will ich spielen im grünen Hag, wie will ich springen durch Tal und Höhen, wie will ich pflücken viel Blumen schön. Dem Anger, dem bin ich hold, hört ihr's, wie der Donner grollt? Die Mutter spricht, morgen ist's Feiertag, da halten wir alle fröhlich Gelag. Ich selber, ich rüste mein Feierkleid, das Leben, es hat auch Lust nach Leid. Dann scheint die Sonne wie Gold, hört ihr, wie's der Donner grollt? Großmutter spricht, morgen ist's Feiertag. Großmutter hat keinen Feiertag. Sie koche das Mahl, sie spinnet das Kleid. Das Leben ist Sorg und viel Arbeit. Wohl dem, der tat, was er sollt, hört ihr's, wie der Donner grollt? Urahne spricht, morgen ist's Feiertag. Am liebsten morgen ich sterben mag. Ich kann nicht singen und scherzen mehr, ich kann nicht sorgen und schaffen schwer. Was tu ich noch auf der Welt? Seht ihr, wie der Blitz dort fällt? Sie hören's nicht, sie sehen's nicht, es flammet die Stube wie lauter Licht. Urahne, Großmutter, Mutter und Kind vom Strahl miteinander getroffen sind. Vier Leben endet ein Schlag. Und morgen ist's Feiertag.
Walter, dieses Gedicht ist ja wirklich düster. Hat Tante Sophie es mit einer bestimmten Stimme vorgetragen? Oder hast du später erst verstanden, warum sie es so mochte?
Meine liebe Tante Sophie mochte dramatische Situationen und Erzählungen. Ob es die Geschichten aus dem Schloss in Erbach waren, dieses Gedicht oder ganz alltägliche Vorkommnisse. Sie trug alles gerne mit zittriger, verhaltener, dramatischer Stimme vor. So war halt ihre Art. Wie gesagt, auch ganz normale Ereignisse präsentierte sie immer, als wäre etwas ganz Außergewöhnliches geschehen. So kam sie gerne mal zu den Eltern ins Geschäft, um höchst erregt zu berichten, dass das Unkraut im Garten so hoch stünde, und deutete mit der Hand in Kopfhöhe und sah zutiefst erschüttert aus. Ich liebte ihre Auftritte.
Milch frisch aus der Kuh.
Obwohl Tante Sophie selbst nicht viel Geld zur Verfügung hatte, weshalb Onkel Wilhelm und Tante Sophie ja auch stifteln mussten, um über die Runden zu kommen, konnten sie mir keinen Wunsch ausschlagen und hätte mir auch noch ihre letzten Pfennige geschenkt, damit ich glücklich wäre. Ich kann wirklich nur Schönes, wenn auch zum Teil Schräges von ihr berichten. Tante Sophie ging oft mit uns in den Wald. Im Sommer pflückten wir Heidelbeeren. Da roch es dann nach dem trockenen Waldboden nach Farn und Laub. Oft war es sehr warm, auch wenn es bestimmt noch nicht so schlimm war wie heutzutage. Und oft aber auch gewittrig. Wenn dann ein Unwetter losbrach, suchten wir Zuflucht beim Bauern oder in irgendwelchen Schuppen in der Nähe. Da sagte sie dann gerne, Buchen sollst du suchen, vor Eichen musst du weichen. Einmal hatte ich fürchterlichen Durst und Tante Sophie ging mit uns zum Bauern und fragte dort nach etwas zum Trinken für uns. Da die Frau vom Bauern gerade beim Melken war, bekam ich einen Becher soeben frisch gemolkener Milch. Das war für mich grauenhaft. Körperwarme, voll Fett Milch direkt aus dem Kuhäuter. Im nach Kuh duftenden Stall, vielen Dank, da blieb ich lieber durstig. Wenn wir keine Heidelbeeren pflückten, sammelten wir Holz für Tantes O-Holzöfen oder im Frühjahr auch mal Maikäfer, die dann Obers Hühnern zum Fraß vorgeworfen wurden. Sophie wohnte in der Gammelsbacher Straße im Haus vom Fotografen Helm, wo wir gelegentlich Familienfotos von uns machen ließen. Das war immer eine schwierige Sache, bis alle so saßen, wie sie sollten. wie zum Beispiel für das wunderbare Foto zu Tante Herthas Hochzeit, wo Ursula und ich die Blumenkinder sein durften.
Die Milch-Episode klingt nach einem kleinen Trauma, aber gab es auch etwas, das du bei Tante Sophie heimlich geliebt hast, obwohl es eigentlich eklig war?
Also Gott sei Dank hinterließ das Milch frisch aus der Kuhspektakel keine bleibenden Schäden bei mir. Mal abgesehen davon, dass ich bis heute Milch pur nicht so wirklich mag. Zum Thema heimlich geliebt, obwohl eigentlich ekelig, komme ich gleich, wenn ich weiter erzähle.
Das Bad in der Zinkwanne und Jakobs Taschentuchgeheimnis.
Wenn wir mal über Nacht bei Tante Sophie blieben, dann kam es auch vor, dass wir dort baden durften, was eine ganz besondere Attraktion für uns war. In der Gammelsbacher Straße gab es kein Bad. Tante Sophie stellte eine Zinkwanne in der Küche auf und erhitzte Wasser auf dem Küchenherd in großen Töpfen, während auf dem am linken Rand immer ein in die Herdplatte eingelassener Topf mit einer grauen, bitter riechenden Flüssigkeit, die von Tante Sophie als Kaffee bezeichnet wurde, vor sich hin brühte. Davon aber gleich mehr. Erstmal geht es um den Badespaß. War dann die Zinkwanne gefüllt, durfte zunächst Ursula und ich ins Wasser, wurden eingeseift und abgespült, soweit so gut. Dann stiegen Onkel Wilhelm, Tante Sophie und schließlich Onkel Jakob, der ein Zimmer in Tante Sophies Wohnung hatte, aus dem er nur sehr selten herauskam, in die Brühe. Damit aber nicht genug. Am Ende der Badezeremonie musste das nicht mehr so klare Wasser auch noch zum Waschen der Wäsche herhalten. Da durften wir die Wäschestücke über das Waschbrett schrubben und mit Kernseife einseifen. Ich fand es dann immer etwas merkwürdig, Onkel Jakobs Taschentücher zu waschen. Im trockenen Zustand waren sie etwas störrisch und hart, aber wenn sie mit dem Wasser in Berührung kamen, dann wurden sie irgendwie so klitschig und schleimig. Sehr eigenartig. Okay, einige Jahre später erinnerte ich mich dran und dann konnte ich mir auch erklären, wie das kam. Ich führe das jetzt aber nicht weiter aus.
Walter, du lässt uns hier mit einer Andeutung zurück. War Onkel Jakobs Geheimnis etwas, das du erst als Erwachsener wirklich verstanden hast?
Es war ja nicht Jakobs Geheimnis, sondern das Mysterium seiner Taschentücher. Und dieses Mysterium ist dann auch die Antwort auf deine Frage von eben. Bestimmt geht jetzt mit der einen oder dem anderen die Fantasie durch, aber ich ging dann später und gehe noch heute davon aus, dass der geschilderte Effekt des Klitschigwerdens dadurch entstand, dass Onkel Jakobs im Taschentuch getrocknete Rotze, ich darf doch das Wort sagen, durch das Waschwasser wieder schleimig wurde. Das ist einerseits sehr eklig, aber als kleiner Junge fand ich das andererseits irgendwie gut.
Jakobs Frühstücksritual und Holzsekretär.
Aber zurück zum Ofen mit dem Einlasstopf und dem Kaffee darin. Am häufigsten nahm sich Onkel Jakob von der seltsamen Brühe. Jakob hat eine für mich etwas befremdliche Angewohnheit. Beim Frühstück schnitt er sich gerne ein dickes Stück Brot ab, schmierte fett die Butter drauf und belegte es mit einer dicken Scheibe Salami. Für all das benutzte er sein rotes Schweizer Taschenmesser, ohne dass ich mir Jakob nicht mehr vorstellen kann. Mit dem Taschenmesser schnitt er sodann das belegte Brot in kleine Stücke, er oder auch wir nannten es in Reiterschneiden. Und diese beförderte er in seine große, mit dem grauen Trunk gefüllte Kaffeeschale. Da schwamm dann das Brot mit Butter und Salami in der Brühe und Onkel Jakob löffelte das Ganze genussvoll und vor allem laut schlürfend aus. Dazu muss man sagen, dass Jakob nur noch so ein paar vereinzelte Zähne hatte. Ja, er war etwas speziell und wir Kinder bekamen immer gesagt, dass wir Jakob in Ruhe lassen sollten. Da Jakob uns aber sowieso immer etwas komisch vorkam, hatten wir gar kein besonderes Interesse an Kontakt mit ihm. So viel sei gesagt, er hatte während des Dritten Reiches eine sehr, sehr schwierige Zeit. Tante Sophie gab ihm aber Zuflucht und war für ihn da. Er war ursprünglich Schreiner und einige seiner Arbeiten standen in Sophies Wohnung. Schon als Kind sagte ich immer zu ihr, dass ich den Kleiderschrank, den tollen schweren Schreibtisch und den roten Holzsekretär nebst Stühlen sehr gerne erben möchte. Und so kam es, dass die alten, liebgewonnenen Möbelstücke mehrmals mit mir umgezogen sind und mich noch heute begleiten.
Onkel Jakob klingt nach einer tragischen Figur. Hat Tante Sophie dir je erzählt, warum sie sich so um ihn kümmerte, oder war das einfach ihre Art?
Das war Tantes Art, insbesondere gegenüber zuwendungsbedürftiger Menschen. Natürlich hat mir Tante Sophie in späteren Jahren anvertraut, welche Bewandtnis es mit Jakob hatte. Und ja, er war eine tragische Person. Er hatte ein tragisches Leben. Allerdings möchte ich das hier und auch nicht in meinem Buch vertiefen. Das ist eine rein und zutiefst familiäre Sache.
Sophies dritte Zähne gehen eigene Wege.
Tante Sophie war bis ins hohe Alter im Grunde genommen sehr eitel. Denn wenn sie merkte, dass jemand fotografierte, dann holte sie sofort ihr Gebiss aus der Jackentasche, in der sie es mehr hatte als im Mund, und steckte es sich in den Mund, damit dieser nicht so eingefallen aussah. Wenn man einmal von ihr ein Taschentuch haben wollte, dann zog sie das Taschentuch aus der Jacke oder aus der Rocktasche und dabei flog ihr Gebiss des Öfteren durch die Gegend. Denn ihr Gebiss war, wie gesagt, viel häufiger in der Tasche als in ihrem Mund. Wie gerne würde ich Tante Sophie heute in den Arm schließen, sie fest an mich drücken und ihr sagen, wie sehr ich sie lieb habe. Wenn es Engel gibt, dann war sie einer. Im hohen Alter wurde Sophie leider dement und fristete ihre letzten Monate in einem Altersheim.
Und? Kommt noch etwas?
Was die Erzählung anbelangt, da war es das für heute. Aber Willi hat bestimmt wieder die eine oder andere Frage an mich.
Tante Sophie hat dir so viel Freiheit gegeben. Was denkst du, hat sie aus dieser Beziehung mitgenommen?
Ich bin mir absolut sicher, dass es für Tante Sophie das größte Glück war, einem Kind Liebe und Geborgenheit geben zu können. Umso mehr, als es ihr nie vergönnt war, ein eigenes Kind zu haben. Zwar hatte Tante Sophie eine Ziehtochter, meine liebe Tante Anne, aber kein eigenes Kind. Und so gab sie all ihre Liebe und Zuneigung erst ihrer Ziehtochter, dann ihrem Neffen und ihrer Nichte, meinem Vater und meiner Tante Hertha, Papas Schwester und dann Ursula und mir.
Die Möbel, die dich bis heute begleiten, fühlst du dich manchmal, als wäre sie noch ein bisschen da, wenn du sie berührst?
Ja klar, ein Teil von Tante Sophie schwingt immer noch nach. Wenn ich mich bei den alten Möbeln aufhalte, die allesamt in meinem Lieblingszimmer stehen, sehe ich sie immer noch vor mir.
Wenn du Tante Sophie heute etwas schenken könntest, was wäre es?
Es wäre Zeit, Zuneigung und Liebe und einen ganz dicken Kuss auf ihre Backe. Ich könnte jetzt weinen.
Aber jetzt ist es für heute mal gut.
Ja, genau. Hoffentlich hat es euch gefallen, meinen Erinnerungen zu folgen und ich freue mich, wenn ihr mir kommende Woche wieder euer Ohr leiht. Macht's gut, ihr Lieben.
Das war Bevor ich es vergesse. Ein Streifzug durch das Leben von Walter. Im kurzen Dialog mit Willi, Walters KI. Erinnernder, Produktion, Schnitt und überhaupt sonst alles. Walter Hofmann.